Auch einen guten Morgen von mir. Ich glaube. Glaube funktioniert nicht. Kennst du das? Kennst du es, dass du Gott nicht erlebst? Dass kein Bibellesen, kein Beten und kein Lobpreis dir wirklich weiterhelfen? Dass Glaube eben nicht funktioniert? Dass wenn es zum Aufsagen des Glaubensbekenntnisses kommt oder es zu anderen Glaubensaussagen in Liedern, die wir singen, in Gebeten, in Gesprächen mit anderen oder Ähnlichem kommt, da so ein kleiner, mulmiger Unterton mitschwingt? Ich kenne das. Und ich denke, dass ich damit nicht allein bin. Vor einiger Zeit habe ich auf der Internetseite jesus.de ein bisschen rumgeschmökert. Das mache ich eigentlich relativ gern. Und normalerweise interessieren mich da so die Nachrichten, die so in der christlichen Welt passieren, die Rezensionen von Musik oder von Büchern. Und als ich da so rumgeschmökert habe, blieb mein Blick eben an dieser Überschrift hängen. Glaube funktioniert nicht, war da zu lesen. Unterüberschrift: Gott erleben, aber wie? Was tun, wenn Beten, Bibellesen und Lobpreis nicht weiterhelfen? Ein persönlicher Erfahrungsbericht von Katrin Faludi. Mein Interesse war geweckt. Geht's dir nicht genau so oft? Fragte ich mich. Ist das nicht genau dein Problem, mit dem du dich schon seit Jahren, ja vielleicht schon seit Beginn deines Glaubenslebens zu kämpfen hast? Natürlich gibt's Gott sei Dank immer wieder Momente des puren Glücks, Momente der Freude, des Erlebens Gottes, dem Spüren und Erfahren seiner Nähe, seines Tragens, seiner Gegenwart und seiner Ansprache. Eben durch Lieder, im Gebet oder beim Lesen der Bibel, aber allzu oft eben nicht. Allzu oft ist das Bibellesen ein Kampf, bei dem ich nachher genauso leer rausgehe, wie ich reingegangen bin. Ich lese, weil es ein guter Christenmensch eben so macht oder zu tun hat. Wenn ich es überhaupt hinbekomme, das mehr oder weniger regelmäßig zu tun. Auch die sogenannte stille Zeit ist oft sehr still oder laut, aber eben anders laut, als ich es erwartet habe. Tausend Gedanken lärmen in meinem Kopf und nehmen mir jegliche Art der Stille, neben jeglicher Art der Stille den Atem. Und meine Gebete gehen gefühlt einfach nur in eine Richtung. Das gewünschte Ziel, Gott zu hören, ihn spürbar zu begegnen, Fehlanzeige. Und im Lobpreis, schaue ich mich manchmal verstohlen um, weil ich mich überwinden muss, diese Worte zu singen. Die haben manchmal so wenig mit meiner Lebensrealität zu tun. Ich sehe Menschen um mich herum, denen das scheinbar leicht über die Lippen geht, die im Singen zu Gott aufgehen, ihm in Lieder begegnen und eine gute Zeit mit ihm haben. Und ich? Scheinbar klappt es bei mir nicht. Und wie ich bei der Autorin gelesen habe, bei ihr und wahrscheinlich bei manch anderem auch nicht. Das Schema, du musst das und das machen, dann wirst du Gott begegnen, dann wird sich Gott zeigen, funktioniert nicht. Wie gesagt, es ist nicht immer so. Manchmal funktioniert es. Manchmal spricht mich Jesus durch eine Bibelstelle an. Manchmal spüre ich ihn im Gebet. Manchmal könnte ich nach ein, zwei Lobpreisliedern auch nach Hause gehen, weil der Gottesdienst für mich in diesen zwei Liedern stattgefunden hat. Aber regelmäßig, davon sind wir echt weit entfernt. Dinge, die man gelernt hat, die einen in die Gegenwart Gottes führen sollen, scheinen nicht zu funktionieren. Und immer wieder die Frage, warum klappt es bei mir nicht? Warum bei anderen, aber bei mir nicht? An was liegt's? Und weil ich so gestrickt bin, hinterfrage ich mich. Es muss ja an mir liegen. Vielleicht mangelnder Glaube? Vielleicht meine ich das, was ich da so bete, gar nicht ernst genug. Vielleicht steht irgendwas zwischen mir und Gott und deshalb? Es muss ja an mir liegen. An Gott sicher nicht, oder? Und so verlaufen dann hochgesteckte Ziele jeden Morgen oder jeden Abend wenigstens die berühmte stille Zeit dann doch immer wieder im Sand. Hat mal wieder nicht funktioniert. Statt gestärkt, fröhlich und motiviert, weil berührt, steht da Frust und Kapitulation. Ich muss gestehen, es tat echt gut, von jemandem zu lesen, dem es auch oft so geht. Man kommt sich doch ganz oft alleine vor mit diesem Problem. Vielleicht, weil niemand damit hausieren geht. Weil wir, ich eingeschlossen, eben nicht oder nur sehr exklusiv davon erzählen, wie es uns mit dem Glauben wirklich geht. Weil wir von uns, geprägt von der Leistungsgesellschaft, erwarten und denken, dass von uns erwartet wird. Weil es peinlich ist. Weil wir Angst vor Unverständnis, Angst vor, du musst doch nur so und so und dann, um dann doch wieder dran zu scheitern. Glaube funktioniert nicht. Schon eine provozierende Aussage. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade da und denkst dir, hey, wer hat denn den da vorne eingeladen? Oder du fragst dich, hä, ich kenne den doch, was ist denn mit dem auf einmal? Aber vielleicht geht es dir ja ganz ähnlich. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Punkt ja auch wieder. Dann hoffe ich, dass dir diese Predigt vielleicht weiterhelfen kann. Die vielleicht den selbst auferlegten Druck wegnehmen kann, dein Blick weitet. Und du dich mit mir auf eine Reise machen kannst, die unsere Beziehung zu Jesus guttun kann. Ich möchte einen Bibeltext lesen, der steht in Lukas 24, die Verse 13 bis 16 zunächst mal. Lukas 24, 13 bis 16, wer eine Bibel dabei hat, kann sie gern aufschlagen, Handy oder einfach vorne mitlesen. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Ostern ist zwar schon eine ganze Weile her, aber vielleicht bist du dort am Osterfest schon an der einen oder anderen Stelle dieser Geschichte von den zwei Jüngern begegnet, die zusammen auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg nach Emmaus waren. Ganz aufgewühlt von den Ereignissen der letzten drei Tage, was haben sie nicht alles erlebt? Was haben sie nicht alles erleben müssen? Gefangennahme, Folter, Tod Jesu, ihres Herrn und Meisters und heute Morgen diese verwirrende Geschichte von den Frauen. Leeres Grab, Auferstehung. Was sollen sie denn davon halten? Klar, das Grab war tatsächlich leer gewesen und auch klar, dass Jesus selbst von diesem ominösen dritten Tag gesprochen hat. Aber gesehen haben die Jünger ihn eben nicht. Und so sind unsere beiden Wanderer verwirrt, traurig, aufgewühlt. Ein bisschen vielleicht auch enttäuscht, weil sie sich schon gedacht hatten, dass Jesus der versprochene Betreuer, der Befreier von Israel ist, wie es dann später in Vers 21 zu lesen ist. Und so reden sie miteinander, reden, trösten, diskutieren und fragen. Ganz vertieft in ihrem Gespräch gesellt sich auf einmal ein Dritter hinzu. Wir Leser werden sofort aufgeklärt, es ist Jesus, der tatsächlich Auferstandene, der da neben den beiden herläuft. Interessiert hört er den beiden Freunden zu, die ja auch zu seinen Freunden zählen. Und vielleicht würde man jetzt als Reaktion erwarten, dass die beiden freudig überrascht aufschreien, dass sie ihrem geliebten, totgeglaubten Herrn um den Hals fallen, dass sie ihn mit Fragen löchern. Fest, Feuerwerk, epische Musik. Aber nichts dergleichen passiert. Stattdessen ein völlig überraschender Satz. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Andere Übersetzer schreiben hier, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Oder, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Moment, da geschieht gerade das weltbewegendste Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte und Gott lässt nicht zu, dass ausgerechnet seine Freunde es bemerken? Wir haben doch gerade gelesen, wie verwirrt, traurig und aufgewühlt die beiden waren. Jetzt könnt ihr doch alles in einem Augenblick mit einem Fingerschnipp alles wieder gut werden. Tada, da bin ich wieder. und alles wäre wieder super. Aber nein, Gott verhindert aktiv, dass die beiden bemerken, was hier gerade los ist. Er tut es aktiv. Er hat das Heft des Handelns in der Hand. Es sind nicht die Umstände, die den beiden Wanderern irgendwie den Blick versperren. Kein Auferstehungsleib, der irgendwie so andersartig ist, dass sie ihn nicht hätten erkennen können. Nicht die Trauer, kein Unglaube. Nein, Gott selbst hält den beiden die Augen zu. Und das überrascht dann schon ein bisschen. Schockiert vielleicht sogar. Ich meine, als langjähriger Christ hat man schon an der einen oder anderen Stelle davon gelesen oder gehört, dass Gott Herzen verstockte, also unfähig machte, ihn oder sein Handeln wahrzunehmen. Aber da ging es immer um Feinde Gottes. Berühmtestes Beispiel vielleicht der Pharao in der Mose-Geschichte. Ne? Aber Jahwe machte den Pharao starrsinnig, sodass er die Israeliten nicht ziehen ließ. Oder Jesus erzählt bewusst in Gleichnissen, dass es eben nicht jeder versteht, nur die, die es verstehen sollen. Lukas 8, Vers 10. Er sagte, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Aber den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gesagt, denn sie sollen hinsehen und doch nichts erkennen, zuhören und trotzdem nichts verstehen. Aber die Jünger, seine Freunde, seine Nachfolger, die sollten doch verstehen, die sollten doch erkennen und sehen. Was soll das jetzt bedeuten? Sind diese beiden irgendwie in Ungnade gefallen? Haben sie irgendwas auf dem Kerbholz, das das rechtfertigen würde, dass Gott ihnen selbst buchstäblich die Augen zuhält? Was soll das? Warum tut er das? Warum entzieht er den beiden seine wahrnehmbare Gegenwart? Und wenn er das hier tut, dann vielleicht auch bei mir? Bei dir? Lasst uns gemeinsam genauer hinschauen, rausfinden, was da auf dem Weg nach Emmaus geschieht. Weil unsere Geschichte weitergeht, wie unsere Geschichte weitergeht. Vielleicht finden wir dann auch Antworten auf unsere Not, auf unsere Fragen. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was in den letzten Tagen sich dort abgespielt hat. Und die beiden fangen an, dem unbekannten Mitwanderer zu erzählen, was sie so beschäftigt, was sie so traurig macht und was sie verwirrt. Sie erzählen vom Propheten Jesus, die Hoffnung, dass er tatsächlich der Messias war, scheint irgendwie getrübt zu sein. Erzählen, dass die geistliche Elite ihn ans Kreuz gebracht hat, erzählen von der enttäuschten Hoffnung, dass Jesus der erwartete Befreier Israels gewesen sei. Erzählen von den verwirrenden Geschichten der Frauen, ein leeres Grab vorgefunden hatten, die eine Engelserscheinung hatten. Von den Jüngern, die ebenfalls am Grab gewesen waren und es ebenso leer vorgefunden hatten. Und zuletzt ein ernüchtertes, enttäuschtes und verzweifeltes, aber ihn selbst sahen sie nicht. Jesus hört sich das alles geduldig an, lässt die beiden einfach erzählen, gibt ihnen Raum für ihren ganzen Frust, ihren Schmerz, ihre Trauer, ihre Verwirrtheit und ihrem Nichtverstehen. Und erst als die Erzählung zu Ende ist, fängt er an zu reden. Erstaunt ist er über ihr Unverständnis. Waren sie nicht 3 Jahre mit ihm, mit Jesus unterwegs gewesen? Hat er es nicht alles schon x-mal erklärt? Aber lassen wir das. Geduldig erklärt er ihnen alles, was da geschehen ist. Erklärt, warum das alles genauso hat sein müssen. Fängt buchstäblich bei Adam und Eva an, um ihnen aufzuzeigen, wie Gott es schon von langer Hand angeplant und angekündigt hatte. Spätestens jetzt müssten die beiden ihn aber doch erkennen. Spätestens jetzt, wenn er selbst mit ihnen in bekannter Art und Weise das Wort Gottes erklärt, mit schon oft erlebter Vollmacht und Autorität. Aber Pustekuchen. Sie sind zwar fasziniert, so lesen wir es in Vers 32, aber merken dennoch nicht, wer da gerade mit ihnen unterwegs ist. Wer da mit ihnen spricht, noch nicht mal beim abschließenden Abendessen, das er in gewohnter Weise mit ihnen einnimmt, ändert irgendwas an dieser Geschichte. Auch wenn das in mancher Übersetzung so geschwind so anklingen mag. Vers 31 zeigt uns, was passieren musste, dass die beiden endlich nach vielen Stunden Jesus erkannten. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Es bedarf wieder einer Aktion Gottes, dass Jesu Gegenwart als solche erkannt werden kann. So wie er zuvor ihre Augen zugehalten hatte, löst er jetzt den Griff und gibt den Blick auf den Auferstandenen frei. Und erst jetzt wird es möglich zu sehen. Zurück zu uns, zurück zu mir. Was bedeutet es für uns, für unsere Situation? Glaube funktioniert nicht. Glaube ist keine Funktion, kein Besitz. Begegnungen, Erfahrungen mit Jesus, mit dem Vater sind nicht durch religiöse Vehikel zu erreichen oder durch irgendwelche geistlichen Übungen herbeizuführen. Wir können nicht in das Auto stille Zeit einsteigen, losfahren und dann das gewünschte Ziel erreichen. Wir können nicht den Knopf L wie Lobpreis drücken, weil das ja schon mal funktioniert hat oder bei anderen zu funktionieren scheint und unten fällt dann Erleben Gottes raus. Keine Meditation, kein Trance, keine Askese, kein noch so frühes Aufstehen, kein Vortrag, kein Gebet. Es gibt kein Stairway to Heaven, den wir nur erklimmen müssen, um Gottes Nähe zu erfahren. Vielleicht rutschst du jetzt ein bisschen unruhig auf deinem Platz rum. Darf der vorne sowas sagen? Ja, er darf. Er darf, weil es unter anderem in unserem Text genau das gezeigt wird. Glaube ist keine Funktion. Glaube ist kein Schema, Glaube ist kein Besitz. Eine Begegnung Gott mit Gott, seine Gegenwart, ist immer ein Geschenk. Er ist es, der handelt. Er ist der Alleinige. Er ist es, der kommt. Er ist es, der mit uns, der mit diesen beiden unterwegs ist. Und er ist es, der sich schlussendlich zu erkennen gibt. Wie und wann? Das ist komplett seine Sache. Und das unterscheidet uns. Das unterscheidet uns von Religion. Religion in dem Sinne, dass wir Menschen uns aufmachen, durch irgendwelche geistlichen Übungen uns zu irgendeiner Gottheit nähern, wie auch immer die heißen oder aussehen mag. Das ist bei Jesus, das ist bei Jahwe anders. Er ist es, der sich uns nähert. Er ist es, der den Himmel verlässt und sich zu uns aufmacht. Er ist es, der sich offenbart. Er ist es, der die Trennung überwindet, die wir nicht überwinden können. Dort am Kreuz, dort als der Vorhang im Tempel zerriss. Er macht sich erfahrbar. Er macht sich erlebbar. Und es kann ganz schön Druck aus dieser Sache nehmen. Es kommt nicht auf mich an. Ich kann mir das nicht verdienen oder erarbeiten. Und so schreibt Katrin Faludi in der eingangs erwähnten Kolumne: Als ich diesen Satz las, gemeint ist dieser, aber sie wussten nicht, wer er war, war plötzlich der Druck weg. Der ständige Gegenwind aus Fragen wie, warum erlebe ich Gott so selten? Warum funktioniert das mit dem Glauben für mich oft nicht? Oder was mache ich denn immer falsch, legte sich. Vielleicht ist es gar nicht immer meine Schuld, wenn ich Gott mal nicht erkenne. Vielleicht gibt es auch in meinem Leben Zeiten, in denen er das sogar verhindert. Vielleicht hat er mich mit meinen ganzen Pflichtübungen bewusst ins Leere laufen lassen, weil er sich lieber auf anderen Wegen erleben lassen will. Soweit Katrin Faludi. Manchmal kommt es dann wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Da sitze ich nichts ahnend auf dem Sofa und schaue einen Film, der erstmal gar nichts mit Gott zu tun hat. Und plötzlich ist das so eine Szene, die zu mir spricht. Ganz deutlich habe ich das erlebt bei dem Film Vertical Limit. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Es ist ein Bergsteigerfilm, Szene. Papa mit seinen zwei schon erwachsenen Kindern, Tochter und Sohn, klettert. Und oben ist Tochter, dann Sohn, dann kommt der Papa. Und unten dran sind nochmal zwei an der Seilschaft. Und die zwei unten machen irgendwie Mist und stürzen ab, hängen dann noch an dem Seil, der Vater hängt auch so mit dran und es löst sich Haken um Haken um Haken und der Vater merkt irgendwann ganz schnell, wir sind zu schwer, wir sind zu viele an diesem Seil, das wird nicht halten. Und es kommt zu dieser folgenschweren Entscheidung des Vaters, der seinem Sohn zuruft, schneid mich ab. schneid mich ab, damit ihr leben könnt. Und mir schießen die Tränen in die Augen, weil ich sehe, genau das hat Gott für mich gemacht. Er hat sich vom Leben abgeschnitten, damit ich, sein Sohn, leben kann. Da höre ich zufällig ausgewählte Lieder auf YouTube und plötzlich schießen mir wieder die Tränen in die Augen, weil Jesus durch dieses Lied mir begegnet. Da ist ein Gespräch mit Mitmenschen, Momente im Berufsalltag. Das sind alltägliche Situationen, die mir urplötzlich Gottes Nähe und Gegenwart vor Augen führen, in denen sich Gott erfahrbar macht. Und diese Liste ist beliebig erweiterbar und die sieht bei dir wahrscheinlich ganz anders aus wie bei mir. Nimm dir doch mal ganz kurz Zeit und überleg, wo hast du denn schon mal solche Gottesbegegnungen gehabt? Wo hast du vielleicht schon einmal so einen Überraschungsbesuch von Jesus bekommen? Versuch dich mal kurz zu erinnern. Ich gebe eine kurze Zeit der Stille. Schön. Schön, wenn man sich an so manches Erleben Gottes erinnern kann. Schön zu sehen, wie vielfältig Gottes Möglichkeiten sind, uns seine Gegenwart spüren oder erleben zu lassen. Schön, wie er immer und immer wieder auf uns eingeht, wie er unsere Bedürftigkeit begegnet, wie er uns immer und immer wieder doch zeigt, dass er da ist und dass er mit uns ist. Aber vielleicht sitzt du auch gerade da und es ist dir nichts eingefallen. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr daran, ob oder wie dir Gott schon mal begegnet ist. Vielleicht hast du Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus. Seit langem schon oder schon immer. Vielleicht kann dir diese Predigt Mut machen. Mut an dem Ich glaube festzuhalten. Trotzdem, trotzig, hoffnungsvoll. Mit neuem Vertrauen. Vielleicht wagst du auch das allererste Mal einen mutigen Schritt und setzt deine Hoffnung, dein Vertrauen auf diesen Jesus. Vertrauen darauf, dass es sich in deinem Leben auch zeigen kann. Denn schlussendlich ist es eine Frage des Vertrauens. Vertraue ich darauf, dass Jesus da ist? Vertraue ich darauf, dass wenn er in Matthäus 28 sagt, dass er bei mir ist bis ans Ende der Zeit, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre? Auch wenn es manchmal genau nach dem Gegenteil aussieht? Wenn Katastrophen des Alltags mir schier den Atem nehmen und ich ihn dann trotzdem nicht wahrnehme? Egal, was ich tue? Vertraue ich darauf, dass er mich nicht vergessen hat, sondern mich sieht, mich wahrnimmt, auch wenn ich ihn gerade nicht wahrnehmen kann? Am Ende meiner Predigt möchte ich noch eine Sache nicht unerwähnt lassen. Das scheint mir doch zu wichtig zu sein. Gehen wir nochmal zurück zu Kephas und seinem Mitstreiter und zu Jesus. Als die drei miteinander unterwegs sind, sie Jesus erzählt haben, was sie so beschäftigt und Jesus ihnen alles erklärt. Er ihnen anhand der Schrift darlegt, was, warum, wie geschehen ist, ja geschehen musste. Das ist eine ganz wichtige Passage in unserem Text. Wichtig für die beiden, weil Jesus mit der Bibel, mit dem Wort Gottes, erstmal ihre falschen Gedanken, ihre falschen Interpretationen und Vorstellungen korrigieren muss, um ihnen dann als der, der wirklich ist, zu begegnen. Sie brauchen das. Und auch wir brauchen das. Wir brauchen das immer wieder, dass Gott zu uns durch seine Worte sprechen darf, auch wenn wir ihn dadurch vielleicht zunächst einmal gar nicht wahrnehmen. Eben genauso wie unsere beiden Emmaus-Freunde. Aber, und das zeigt sich in dieser Geschichte recht deutlich, Jesus ist mit den beiden unterwegs, hat eine Begegnung durch sein Wort mit ihnen, auch wenn sie es im Augenblick gar nicht sehen können, ja gar nicht sehen sollen. Wir können Jesus durch seine Worte, die in der Bibel zu lesen sind, besser kennenlernen, auch wenn wir seine Gegenwart vielleicht gerade nicht wahrnehmen oder bemerken sollen. Ähnlich ist es auch mit dem Gespräch, dem Gebet. Auch hier reden die beiden mit Jesus und merken es nicht. Kann es bei meinem Gespräch mit Jesus nicht eben genauso aussehen? Und trotzdem möchte ich vertrauensvoll zu ihm sprechen, auch wenn er seine Lese- oder Empfangsbestätigung gerade ausgeschalten hat. Und so lade ich dich ein. Ich lade dich ein, zur Ruhe zu kommen. Ich lade dich ein, neu zu vertrauen. Lade dich ein, offen zu sein. Offen für überraschende Momente des Erlebens. Offen zu sein für seine Zeit, seinen Ort und seinen Moment mit dir. Ich glaube. Jesus, danke, dass du uns immer und immer wieder begegnen möchtest. Bitte schenk du uns offene Augen. Amen.